Und nach diesem sehr kurzen und sehr schönen Film Fortschritt im Tal der Ahnungslosen, ein bisschen mehr als eine Stunde, kommen wir jetzt zu dem längsten Film, ich glaube, der gesamten Berlinale und auch zu dem monumentalsten. Und ich darf das jetzt am Anfang schon mal sagen, ich glaube, auch einer der wichtigsten Filme dieser Berlinale. Das Forum ist sehr stolz darauf und sagt immer so schön, es ist das Rückgrat unseres Programms. Auf jeden Fall ist es ein Monolith in diesem Programm. Der Film mit dem schönen Titel Heimat ist ein Raum aus Zeit ist das Werk eines Dokumentaristen, den Sie natürlich alle kennen, der auch Theatermacher ist natürlich und der auch schon oft bei uns war und dessen Filme im Kino zum Glück auch laufen. Auch dieser wird irgendwann im Herbst wahrscheinlich ins Kino kommen und da gehört er unbedingt auch hin, denn er nimmt uns mit hinein in eine Zeitreise, hat eine ganz meditative Kraft und man kann auch nicht aufhören. Also bei so einem langen Film, man sitzt wirklich da, man will wirklich wissen, wohin geht diese Reise, wie geht es weiter. Herzlich willkommen, Thomas Heise ist da. Hallo.
Hallo.
Thomas, es ist ja gar nicht das erste Mal, dass du persönlich erzählst, dass du mit Material im wahrsten Sinne des Wortes arbeitest, das du kennst, das auch mit dir zu tun hat. Aber es ist natürlich ein Projekt, das in diesem Umfang, es sind ja wirklich mehrere Generationen, aber 4 Generationen, von denen du erzählst, über so einen langen Zeitraum, 19. bis 20. Jahrhundert, ein Projekt, das man wahrscheinlich im Leben eben einmal an einem bestimmten Punkt des Lebens auch macht. Wann war dieser Punkt, wann hast du den gemerkt und warum an dieser Stelle deines Lebens?
Ja, da gibt es keine Punkte. Also das irgendwann geht es ja durch den Kopf und dann hast du das im Kopf und dann wirst du nicht mehr los und dann machst du das halt so. Und das zieht sich dann halt ein bisschen hin. Und hat es ja auch getan.
Also, wie lange?
Na, wir haben, glaube ich, das erste Gespräch gehabt mit den Österreichern vor 10 Jahren. Das war bei der, wo ich hier mit Material war.
Gibt auch eine Verbindung zum Material, finde ich, zu deinem Film.
Ach klar, ja, ja.
Ich habe mal gehört, du sagst, du hast auch Studenten, Leute, autobiografische Stoffe sind schwierig. Lass die Finger erstmal davon. Das fand ich auch interessant, weil oft ist es ja gerade der Anfang. Man fängt ja oft autobiografisch an zu erzählen. Warum sagst du eher, erstmal ruhen lassen?
Naja, wenn man sagt, also ich möchte als ersten Film einen Film machen über meine Oma, die kann so schön erzählen, dann kann man sagen, also kann jede Oma schön erzählen, das muss nicht deine sein. Und warte mal und geh mal erst zu anderen Omas und dann kannst du irgendwann dann auch zu deiner Oma gehen. Also um es mal so verkürzt zu sagen.
Jetzt bist du auch zu deiner Oma gegangen, deiner Uroma sogar. Also du hast zurückgeschaut auf diese beiden Zweige deiner Familie, väterlicherseits und mütterlicherseits. Lass uns vielleicht mal mit der mütterlichen Seite anfangen. Da gehen wir wirklich zurück nach Wien. Das sind besonders ergreifende Augenblicke. Du erzählst wahnsinnig viel also von dieser ganzen Familie.
Also Wien war väterlicherseits, aber das ist auch eigentlich ist das alles wurscht, also würde ich mal sagen. Es geht auch nicht so sehr nur darum, ob das jetzt meine Familie ist, sondern es geht darum, wie verhält sich Individuum zu Geschichte? Also was passiert da eigentlich zwischen also dem normalen Leben, was so Alltag ist und dann auf einmal kann Geschichte unglaublich zuschlagen und kann eben auch töten, wie wir hier sehen, auch in dem Film. Und kann sein, dass es einen überhaupt nicht betrifft. Ja, wofür es auch Beispiele gibt, habe ich auch schon gefunden.
Du erzählst eben sehr ausführlich und zwar aber immer mit Materialien, die da sind. Also es sind Tagebuchaufzeichnungen und andere Dokumente. Erstmal, wie hast du die gefunden? Wie hast du die sortiert? Wie findet man sich zurecht sozusagen in wahrscheinlich einem großen Archiv oder was ist das?
Die habe ich nicht gefunden. Es gibt auch kein großes Archiv, schon gar kein sortiertes, sondern es gibt einfach Kartons, wo also irgendwie Zeugs drin ist. Ja. Und das muss man sich dann angucken oder die Briefe dann sortieren nach Jahreszahlen und kann das dann irgendwie in Plastifolie tun und kann dann versuchen, das zu transkribieren. Was ich gemacht habe mit einem Studenten von mir, der Gott sei Dank Germanistik studiert hatte, bevor er bei mir war und mir ein bisschen was beibringen konnte. Und dann haben wir das gemacht und haben das transkribiert, 1 Jahr lang. Und dann hatten wir 40 Aktenordner und das ist immer noch nicht fertig. Also das fehlt noch. So, ja, die ganzen Postkarten und also den Quatsch. Und da findet man dann einfach so Sachen und natürlich auch viele Sachen, von denen ich keine Ahnung hatte. Und das war dann auch spannend.
Also es wird jetzt vielleicht ein Archiv, wobei es gibt über deinen Vater natürlich Sammlungen logischerweise, ne? Als wichtiger Philosoph der DDR?
Naja, was mich interessiert hat, war, dass ich dachte, man müsste sämtliche Dokumente weglassen eigentlich, sondern dass man nur die privaten Äußerungen benutzt, sondern und nicht, also ich kann natürlich jetzt, man könnte für jeden Vorgang da irgendwie Belege finden, ja, und könnte sagen, da gibt es eine Vorladung zur Gestapo, da gibt es das und so weiter, aber das kennen wir alle schon, sondern interessant ist, wie sind diese Briefe meinetwegen von Wien nach Berlin gegangen, wo man nach dem Anschluss von Österreich also auf immer merkte, was für ein Druck da losging, ja, und wie der so nach und nach sich da reinschiebt in diese Familienleben und die in immer kleinere Wohnungen ziehen müssen, wo also immer mehr Familien zusammenhausen und die immer versuchen, das irgendwie positiv zu nehmen und also dann dürfen sie auf immer keinen Tabak mehr kaufen, ja, und so. Und dann wird eben, denkt der Großvater, dass das ja eigentlich gesund ist und das ist ja viel besser, wenn man nicht mehr rauchen kann, dann darf man nicht mehr Straßenbahn fahren. Das ist ja auch viel besser, wenn man läuft, das ist gut für die Gesundheit und dann bewegt sich ein bisschen und lauter so Zeugs, ja. Und am Ende werden sie abtransportiert Und der letzte Brief ist dann eben einer aus einem Schulraum, also in der Sperrgasse in Wien. Und wo eben 200 Leute sind. Und der ist der letzte Brief eben dann von dort, der sagt, also ich sitze hier zwischen 200 Leuten und kann nicht schlafen und ich wünsche euch alles Gute, ja.
Also das sind auch für mich in Erinnerung jetzt die besonders ergreifenden Szenen in diesem Film. Wir müssen vielleicht die Methode mal beschreiben. Du zeigst zum Beispiel an so Stellen sehr, sehr lang diese Listen mit Namen, Namen, Namen. Und dazu kommt dann ja gewissermaßen Kommentar. Es gibt andere Stellen, wo das so deutlich nicht zusammengeht, wo ganz andere Bilder zu sehen sind. Ostkreuz spielt eine große Rolle. Also wie würdest du die Methode beschreiben, Bild und Text zusammenzubringen?
Die Methode ist, sich sicher zu sein, dass ich nicht weiß, wie der Film wird, sondern einfach in jedem Schritt, den wir gemacht haben, einfach anzufangen und zu gucken, wohin uns das führt. Also wir haben im Februar angefangen zu drehen im letzten Jahr. Also im Grunde genommen vor einem Jahr exakt haben wir begonnen, also 30. Januar oder so weit, und haben dann einen Monat gedreht. Und ursprünglich hatte ich gedacht, es gibt zwei Drehorte, nämlich Bahnhof Ostkreuz und einen ähnlichen adäquaten Bahnhof in Wien. Und im Endeffekt ist was komplett anderes draus gekommen. Und wir haben mäßig Kilometer verfahren, die von hier bis nach Babylon reichen, und haben überall so Sachen entdeckt, also Landschaften, die also mit diesen Geschichten was zu tun haben.
Also du sprichst den Text selber, aber ist ja gut, finde ich. Also du kannst das wirklich richtig schön sprechen. Macht es manchmal allerdings schwierig, das hat vielleicht sogar vorhin die kleine Verwechslung oder überhaupt die Verwechslung, genau zu wissen, wer spricht jetzt eigentlich immer. Also manchmal sagst du es, manchmal bist du es dann vielleicht auch selbst ins Text, die du selber dann auch geschrieben hast. Wie ist das?
Nee, das ist ganz systematisch. Also es ist immer dann, wenn jemand dran ist und ist angesagt, also jetzt weiß ich, Tagebuch, Rosemarie, Brief, Vater oder irgendwie sowas. Also nicht Vater, sondern also Wolfgang. In dem Fall, oder der Wilhelm, der Großvater oder so. Und das bleibt dann so lange bei der Figur, bis eine andere Figur benannt wird. Da ändert sich dann nichts. Also man muss einfach sich nur an das halten, was man da hört, und dann sollte man es mitkriegen.
Und warum nimmt sich trotzdem eine Frau? Manchmal haben wir uns überlegt, wäre auch möglich, dass wenn eine Frau spricht, dann auch eine Frau da spricht und nicht immer du zu hören bist. Wie gesagt, du machst das sehr, sehr gut, aber es wäre vielleicht von der Verständlichkeit leichter gewesen?
Muss man sagen, wie es geschehen ist. Das hat ja was zu tun, wie wir gearbeitet haben. Also ganz offen zu sein und nicht zu wissen, was hinten bei rauskommt. Also die Länge ist ja auch nicht geplant, sondern also gedacht war so anderthalb bis maximal zwei Stunden. Das war so die Idee. So ist auch die Vereinbarung mit Dreisat, und die haben jetzt ein Problem, die haben jetzt 3,5 Stunden, müssen das irgendwie auf Sendung kriegen, und was passiert da? Aber gut, das war bei Material genauso. Und dass ich das mache, das hat damit zu tun, dass wir haben geschnitten, wir haben nicht am Anfang des Films begonnen, sondern irgendwo in der Mitte haben wir begonnen, also diese Liebesgeschichte zwischen der Rosemarie und dem Udo, also was ja so eine Ost-West-Liebesgeschichte ist oder sowas, das war neu für mich, deswegen war das natürlich am spannendsten, damit zu beginnen, und haben dann so kreuz und quer so gearbeitet, und daraus entstand dann was. Und immer dann, wenn wir also dazu kamen, dass man jetzt zum Schneiden also auch einen Text braucht, dann habe ich den einfach eingesprochen. Also das haben wir im Kinderzimmer gemacht, nebenan, also vom Schneiderraum. Also das war zu Hause bei dem Schnittmeister, bei dem Chris Wright. Und so ist es. Und dann dachten wir, jetzt machen wir das. Und ich hatte immer gedacht, jetzt sollte alles eine Frau sprechen. So. Und wir haben auch probiert und lief auch sehr gut und so. Und dann aber irgendwann war klar, dass das eigentlich Quatsch ist. Ja. Und dass man diese ja, nicht Sprecherstimme, ja, kein Schauspieler, das, also was nicht wiederholbar ist, und man spürt aber wahrscheinlich doch immer mal also die Intensität der Beziehung auf diese Weise und hat nicht so eine Distanz an der Stelle. Und die Mischung aus der Distanz zum Gegenstand, die ich als Regisseur liefern muss, und der doch Intensität in der Stimme, die macht möglicherweise das aus, was den Film halt ausmacht.
Aber eben diese Meditation, die von dir gesprochen habe, übrigens auf der Tonebene. Der Johannes Schmelzer hat da eine wunderbare Arbeit geleistet, finde ich. Also nochmal eine ganz eigene Dimension zu finden, neben dem Bild, muss er auch über Ton natürlich reden. Ne?
Ich kann mal sagen, das war toll, der hat sich immer gefreut. Also ich habe mir gesagt, hau ab, ja, ich will dich nicht hier haben, ich will keinen Originalton haben, mach mir irgendwelche schönen Töne im Wald, ich will keine Autos haben und so. Gibt ja in dem Film praktisch ganz wenig Autos nur, oder eigentlich gar keine. Es sei denn, sie werden auf Zügen durch die Landschaft gefahren, aber und so, also lauter so komische Sachen sind da ja auch noch drin. Ja.
Also wirklich nochmal eine eigene Dimension, ist ein großer Klangkünstler auch, finde ich. Noch eine Frage, und ich denke, es ist gar nicht so einfach bei so einem Film, der eben so lang und so viel erzählt von Familie. Es führt ja eben auch in die DDR hinein, in die großen Hoffnungen, auch Enttäuschungen. Dein berühmter Vater Heiner Müller, du selbst, dein Bruder, alles wird ja miterzählt. Siehst du das als einen großen Fluss von Geschichte, der eben auch durchaus Risse, Widersprüche sichtbar macht? Ich finde, er macht das sehr produktiv, ohne da Antworten zu geben. Aber was ist sozusagen dein geschichtsphilosophisches Bild? Oder vielleicht gibt es das gar nicht.
Naja, natürlich ist das schon ein Bild. Ich finde interessant innerhalb des Films, dass er also eine Diskussion nochmal aufmacht, die es seinerzeit ja gegeben hat um die Wende rum, also diese ganzen Stasi-Diskussionen. das macht der Film sozusagen in der Weise auf, wie sie bisher zumindest medial also noch nicht passiert ist, wenn ich es richtig weiß. Ja. Also was damals Christa Wolf betraf, was damals Heiner Müller betraf und so weiter. Und das sind schon Sachen, die ich also mal langsam gesagt haben will oder auch will, dass die also auftauchen in der Diskussion und das nicht immer so ein von außen, also ist ja auch interessant, ja, dass da so eine komischen DDR-Intellektuellen sind, die lesen Bücher, die lesen Borges, ja, das, also ich weiß nicht, ob das alle wussten in der Bundesrepublik, dass die sich mit sowas befassen, ja, also so, das sind so die Punkte eigentlich, um die das so geht, ja.
Dieses wunderbare Gespräch über Brecht, was du da einschaltest, wir hatten ja Brecht in der ersten Stunde, also den großen Film, ist natürlich auch ein Beitrag zu einer großen Debatte, so wie dieser ganze Film eben, wie gesagt, der nicht unbedingt Antworten liefern will, sondern ich finde, er zeigt, wie bestimmte Lebensentscheidungen auch entstanden sind, nicht aus dem Nichts heraus, sondern eben aus historischen Erfahrungen. Es ist ein großer Film über eine große historische Erfahrung. Heimat ist ein Raum aus Zeit, auch ein Heimatfilm, wenn man so will. Läuft noch mehrfach. Nehmen Sie sich die Zeit hier wirklich bei der Berlinale. Es lohnt sich. Morgen zum Beispiel um 16 Uhr im Delphi und dann eben im Herbst möglicherweise hoffentlich auch in voller Länge, kein Schnitt dran. Der Film muss so langsam, wie er ist. Und genau, wird man diesen Film auch im Kino sehen können von Thomas Heise. Thomas, vielen Dank dir und viel Erfolg auf der Berlinale für dich.
Dankeschön.